Wir hatten 20 Jahre lang keine Professorin am HPE. Das war so ein Goal, was ich irgendwie hatte. So, ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Versucht euch so früh wie möglich mit anderen Frauen in IT auszutauschen. Mir hat das so viel gegeben. Also macht das einfach.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei IT Girls Talk, dem Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen und ihr seid bereit für die nächsten spannenden Insights. Diese Woche dreht sich nämlich alles um Cloud, Studieren am HPI und Hackathons. Ich habe mit Lisa Ide gesprochen. Sie ist inzwischen Technical Account Managerin bei Google und wir kennen uns von den verschiedensten Veranstaltungen. Hier euer Reminder, euch zu vernetzen und aktiv auf andere Frauen in der IT zuzugehen. Daraus entstehen nur gute Sachen. Lisa hat unter anderem auch ein Buch über die Mythen über die IT-Branche geschrieben, natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Außerdem erzählt sie, wie sie zu ihrem ersten Hackathon gekommen ist und wie daraus ein Hobby wurde. Gesponsert wird der Podcast von Randstad Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Bevor wir uns die Insights von Lisa anhören, startet Anna mit dem Fakt der Woche und Xisa stellt euch am Ende in unserer Kategorie Code Your Career einen neuen Beruf vor. Also bleibt bis zum Ende dran und let's go!
Habt ihr schon mal was von Google Earth Voyager gehört? Nun, damit können Nutzerinnen interaktive Reisen unternehmen, um mehr über unseren Planeten zu erfahren. Ein Beispiel ist das Spiel Jagd nach Carmen San Diego, bei dem man durch verschiedene Länder reist und dabei geografisches Wissen sammelt.
Liebe Lisa, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Du arbeitest ja bei Google. Was genau machst du da?
Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich bin dort Technical Account Managerin im Cloud-Bereich und nebenbei schreibe ich auch Bücher.
Oh, sehr spannend. Da werden wir auf jeden Fall nachher noch reinkommen. Ganz kurz Cloud. Unsere Zuhörerinnen sind ja meistens noch ganz am Anfang, suchen auch nach Orientierung, wo kann es hingehen. Was bedeutet Cloud? Was kann man da genau machen? Welche Berufsmöglichkeiten gibt es da?
Also Cloud, ich meine, es würde jetzt im Deutschen Wolke heißen und vielleicht kann man sich so vorstellen, Wolken sind auch sehr weit weg und bei der Cloud werden verschiedene Services und Dienstleistungen bereitgestellt. Also das kann Speicherplatz sein, das kann Rechenleistung sein, es kann auch einfach Software sein und die steht dann meistens räumlich entfernt in einem Rechenzentrum. Und die sind aber meistens riesengroß und überall auf der Welt verteilt. Und wenn man noch tiefer in das Cloud-Thema reinsteigen will, kann man ja mal ein paar Begriffe hier in die Runde werfen. Dann gibt es zum Beispiel auch die Private Cloud oder auch On-Prem genannt. Also das steht für Premises. Das war zum Beispiel ein Wort, was ich damals noch nicht kannte, bevor ich mich dafür entschieden hatte, einen Cloud-Weg quasi einzuschlagen. Das heißt so viel, es ist sozusagen so der hauseigene Server, beziehungsweise er steht da meistens auf dem Firmengelände. Und da, wo ich arbeite, das ist dann eher eine Public Cloud, also sowas wie Google Cloud. Und da kümmert man sich dann um die Hardware, also die Wartung. Und dann gibt es da auch verschiedene Stufen des Managements, je nachdem, was man dort für Services bucht. Und natürlich kann man auch beides nutzen. Das machen einige, die vielleicht noch nicht teilweise quasi ihren Weg in die Cloud gegangen sind, also in die Public Cloud. Das nennt man dann Hybrid Cloud. Also ich denke, das ist so grundlegend ein ganz guter Überblick. Oder ja, hast du dich noch was gefragt?
Nee, genau. Ich habe auch immer so, wenn ich so an Cloud denke, früher hatte man halt wirklich den Server so gefühlt im Keller und hat da alles gespeichert. Und heutzutage lädt man es einfach nur woanders hin und dann ja häufig auch schon mit Duplikaten, sag ich mal, damit man es auch mehrmals hat, falls mal ein Rechenzentrum abbrennt oder kaputt geht oder so, sodass man da einfach ja viele Vorteile hat, aber man sich natürlich auch von einem Anbieter abhängig macht und ja das nicht mehr selbst verwaltet in der Regel, sondern man natürlich da auf den Anbieter sich verlassen muss. Deswegen, ich glaube, das ist ein schon sehr, sehr guter Überblick. Gibt es da noch so ja Tipps oder so, wie kann man da reinkommen, wie bist du auf das Thema irgendwie gekommen, hat dich das schon immer angesprochen oder war das eher Zufall?
Also ich habe damals, als ich 11 war, durch ein Buch meine erste Webseite erstellt und irgendwie fand ich das einfach spannend, das Thema Webseiten und wie das jetzt aufgebaut ist dahinter und generell, als gerade dieser ganze Trend aufkam. Also als ich noch jünger war, da mussten wir beispielsweise das Telefonkabel ausstecken und einstecken, dann konnte in der Zeit quasi keiner anrufen. Und ja, das war quasi die Zeit, wie ich das so kennengelernt hatte, wie das jetzt so langsam losgeht. Ich selber hatte dann tatsächlich durch ein sogenanntes Trainee-Programm hier Zugang gehabt. Also ich habe mich zwar fürs Thema vorher interessiert, aber ich habe mich noch nicht mit dieser Welt auseinandergesetzt, welche Rollen es da eigentlich gibt. Und bin ja in einer Rolle, die sozusagen technisches Wissen voraussetzt, aber halt auch eine Customer-Facing-Rolle hat. Und mir macht das sehr viel Spaß sozusagen, dass die Kunden zufrieden sind und zu sehen, was für coole Projekte die umsetzen. Und ja.
Sehr schön. Wie war dein Start nach dem Abi? Was war so deine Entscheidungsgrundlage? Wie bist du überhaupt in die IT gekommen?
Also nach dem Abi habe ich am Hasso-Plattner-Institut angefangen zu studieren. Dort gab es damals nur einen Studiengang, sowohl im Bachelor als auch im Master, nämlich IT Systems Engineering. Und ich bin auch aufmerksam geworden durch einen Schülerkolleg oder durch deren Schülerinnenangebote. Das Schülerkolleg findet alle 2 Wochen statt und ist quasi Informatikunterricht. Aber ein bisschen cool, weil es wird halt durch Studierende geleitet oder auch manchmal durch einen Dozierenden, den man auch später dann im Studium haben wird. Und alles sehr anschaulich und man arbeitet da auch in kleinen Teams. Und vor allem alle, die da sind, haben sich darauf beworben und wollen das auch. Nicht so wie in der Schule, wo du manchmal dann halt mit Mitschülerinnen sitzt, die das machen, weil es halt ein Pflichtfach ist oder alles andere war ausgebucht oder ähnliches. Mhm. Und dadurch habe ich dann die Atmosphäre kennengelernt. Und mein Bruder hat da auch schon studiert, aber der hat mir halt nicht so viel davon erzählt. Also dadurch musste ich alles so selber rausfinden, was er da eigentlich studiert. Und dabei habe ich festgestellt, dass mir das genauso viel Spaß macht. Ich hatte mit ihm auch immer so ähnliche Hobbys und Interessen. Wir beide waren in der Schach-AG, waren richtig gut in Mathe-Olympiaden und. Ja, kein Wunder wahrscheinlich, dass mir das auch Spaß gemacht hat. Und die Kommilitonen von ihnen, die, weil das da auch alles ganz klein war zu dem Zeitpunkt, die wussten dann direkt, wer ich bin und wer mein Bruder ist. Und irgendwie war das schön. Also ein bisschen ein familiäres Gefühl. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bewerbe mich hier. Ich will das jetzt noch weiter austesten, ausprobieren und mal schauen, wo die Reise hingeht. Und damals dachte ich, dass ich wahrscheinlich damit Softwareentwicklerin werde. Also ich hatte nicht so ein großes Verständnis davon, welche Berufe mich da mal erwarten könnten, aber ich hatte halt einfach Lust und Spaß an dem Thema.
Ja, sehr schön. Würdest du sagen, das Hasso-Plattner-Institut unterscheidet sich von anderen Universitäten noch? Also ich weiß nicht, ob du einen Vergleich hast oder so, vielleicht was du gehört hast, wie sich das unterscheidet?
Also klar, man beschäftigt sich damit, wo liegt so der Unterschied zum Beispiel zum Informatikstudium direkt nebenan quasi an der Uni Potsdam. Ich meine, das Hasso-Plattner-Institut ist ja mittlerweile auch eine Fakultät zusammen mit der Uni Potsdam. Und das, was ich mitbekommen hatte durch verschiedene irgendwie Retreats, wo ich dann andere Studentinnen kennengelernt habe, die Informatik studieren, ist, dass wir vorhin super viel Praxisbezug hatten. Also von Anfang an, dass wir Softwareprojekte umgesetzt haben in Teams. Wir hatten sogar einmal, also das war ein Wahlpflichtfach und da habe ich so teilgenommen. Und da haben wir mal ein Scrum-Projekt mit 40 Leuten umgesetzt. Also gab es mehrere Scrum-Teams, mehrere Scrum-Master, verschiedene Product-Owner, die sich da dann wöchentlich mit unseren Kunden, also unseren Dozierenden getroffen haben. Und der war, glaube ich, die haben die Rolle geliebt. Die haben dann so quasi auf halber Strecke, oh, das wollten wir ganz anders. Wo haben wir das denn so festgehalten, dass das so und so sein soll? Und ja, die waren schon echt gemeine Kunden quasi. Aber sowas kann in der Arbeitswelt ja passieren.
Und, ich wollte gerade sagen, wie im echten Leben manchmal.
Ja, und dadurch habe ich dann festgestellt, dass wo andere dann meistens neben dem Studium erstmal noch irgendwie Praktikas brauchen oder durch einen Job dann erst wirklich Softwareprojekte umsetzen, dass ich das schon im Studium gemacht habe. Also wir haben zum Beispiel ein Bachelorprojekt. Es geht ein ganzes Jahr und ich habe das mit, ich glaube, 5 anderen gemacht und haben ein ganzes Jahr lang eine Software entwickelt, haben da auch im Scrum-Stil gearbeitet, hatten unsere täglichen Stand-ins, haben da uns ausgetauscht. Das war einfach eine total coole Erfahrung und Sowas ist im normalen Studiengang nicht so häufig. Das höre ich auch dann immer wieder, wenn ich mich da mit welchen austausche, die dann den Einstieg suchen und sich dann so fragen, hä, wie soll ich denn mich hier drauf bewerben? Wo steht 5 Jahre Berufserfahrung oder was auch immer? Und sie hatten es einfach nicht im Studium, weil meistens wird das dort so erwartet, dass man das noch so nebenbei quasi macht und nebenbei sich einen Job sucht oder sich da mit Projekten auseinandersetzt. Und bei uns war das einfach schon im Studium so. Natürlich habe ich dann nebenbei auch noch Sachen gemacht, aber ich fand das schon allein das Studienangebot richtig toll.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied auch zu zum Beispiel der Universität Hamburg. Also ich hätte mich, glaube ich, durch mein Informatikstudium auch durchmogeln können, wo ich gar nicht programmiere. Also klar, man hat Softwareentwicklung 1 und 2, aber da macht man das halt in einer sehr festen Umgebung und hat sehr feste Aufgaben. Und das hat jetzt nichts mit einem klassischen Softwareprojekt zu tun. Und natürlich gibt's auch da Projekte und Module, die man irgendwie viel oder weniger wählen kann und programmiert dann in den Fächern. Aber mir hat das auch so ein bisschen gefehlt, so wirklich so ein Projekt mal von Anfang bis Ende quasi selbst aufsetzen, sich Gedanken dazu machen, welche Technologien will ich eigentlich verwenden, welche Programmiersprache. Und ich glaube, da ist ja eine technischere Uni oder eine praxisorientierte Uni sicherlich ja hilfreich. Oder zum Beispiel in der Ausbildung lernt man auch viel mehr programmieren als jetzt im klassischen wissenschaftlichen Informatikstudium, sag ich mal.
Ja, sehe ich auch so. Und das Coole ist ja auch am Hasso-Plattner-Institut, man hat das Gefühl, als wäre man in so einer Privatuni, weil das alles von der Hasso-Plattner-Stiftung finanziert wird. Also man hat echt einen schönen Campus mit künstlich angelegten Seen damit. Man hat gepolsterte Sitze, das habe ich nicht immer in allen Unis erlebt. Wirklich super Voraussetzungen für verschiedenste Softwareprojekte. Also damals, als ich mein Bachelorprojekt gemacht hatte, kam gerade erst dieser Virtual Reality-Trend oder generell überhaupt, dass das kaufbar war. Wir hatten direkt die neueste Hardware da, um damit zu entwickeln. Mein Projekt ging halt um Virtual Reality-Software. Und das war einfach total cool und ja, es hat einem auch früh Möglichkeiten gegeben, verschiedene Sachen umsetzen zu können, weil man immer da den Support direkt hatte und vor allem auch einen ganz kurzen Weg sozusagen zu den Entscheidungsträgerinnen und das hat ja sehr viel Spaß gemacht und ich habe da so das gemacht, was ich konnte und das umgesetzt, was möglich war.
Ja, sehr schön. Ja, ich war ja natürlich auch schon bei euch am Campus, habe mir das natürlich auch schon mal angeguckt. Das ist ja wirklich sehr schön bei euch, im Gegensatz zur Uni Hamburg, wo ich auch immer weit rausfahren musste. Und ist leider noch ein sehr altes Gebäude, da wird gerade ein neues gebaut, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr miterlebt. Aber ja, schön zu hören auf jeden Fall, dass du da so viele Möglichkeiten hast. Und ja, moderner Campus wirkt sich ja auch immer schon mal positiv aufs Studieren aus. Wie ging es dann für dich weiter? Ich sag mal, Google ist ja einer der Tech-Konzerne, den irgendwie alle kennen. So, und den vielleicht auch viele so als Arbeitgeber anstreben, die Informatik studieren und die was mit IT zu tun haben oder Softwareentwickler werden oder Softwareentwicklerin werden wollen. Wie war das bei dir? Wolltest du auch immer schon zu Google oder hat sich das ergeben oder hattest du auch noch eine Zwischenstation? Wie ist es dann nach dem Studium für dich weitergegangen?
Also im Studium, im Bachelor war ich eher so im Survival-Modus, weil es ist schon richtig krass erschlagend, weil ich kannte es so aus der Schulzeit, dass alle immer mich gefragt haben, wenn sie nicht weiter wussten. Also, dass ich den anderen meistens Sachen erklären konnte und plötzlich bin ich da mit super vielen ambitionierten und schlauen Menschen in einem Jahrgang, schreibe mit denen natürlich auch zusammen Klausur und höre, dass die irgendwie mir erzählen, ja, ich programmiere seit ich 5 bin. Und ich verdiene mein Geld schon mit meinem eigenen Consulting-Unternehmen nebenbei und. Mhm. Oder ich habe ein Fachabi gemacht, die Themen hier, die kenne ich alle schon. Und für mich war super viel super neu. Ich habe gemerkt, dass ich dann in Mathe natürlich meine Stärken hatte. Das wusste ich schon vorher, dass ich da nicht viel machen muss, um quasi bestehen zu können. Und hatte aber dann auch festgestellt, welche Fächer mir nicht so liegen und dass ich jetzt auch mal lernen muss. Also ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich oft nicht so viel lernen musste, um gute Noten zu schreiben. Ich weiß, das ist nicht normal, aber das ist dann schon ein krasser Umbruch, wenn man das dann feststellt. Und ich habe dann mich auch gefragt, ist das das Richtige für mich? Weil ich will ja später nicht einen Job machen, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht die Beste drin oder ich bin nicht gut genug dafür. Und damit musste ich erstmal quasi klarkommen, erstmal in diesem neuen Umfeld. Und mir hat es dann geholfen, mich mit anderen Kommilitonen auszutauschen, auch mit Jahrgängen über mir, die dann mir auch ein anderes Mindset vermittelt hatten. Also nicht versuchen, überall irgendwie super Noten zu schreiben und dich quasi in den Burnout mit den Lernen zu bringen, sondern einfach mal schauen, wo schreibe ich gute Noten oder was macht mir Spaß, ohne dass ich viel tun muss. Und so habe ich dann für mich rausgefunden, dass ich den Lehrstuhl Computergrafische Systeme total toll fand. Und da habe ich dann noch sehr viele Seminare gemacht, dann auch deswegen den Master gemacht, weil ich noch weiter in dem Bereich forschen wollte. Mhm. Und ich habe dann lange überlegt, ob ich nicht auch eine Promotion in dem Bereich mache. Mhm. Doch dann kam Google und eine Recruiterin hat mich dann angeschrieben und von dem Trainee-Programm berichtet. Und irgendwie dachte ich so, Mensch, ich wollte schon immer länger ins Ausland und es ist Google, da hört man immer so viel. Es wird ja immer so ein bisschen wie so ein Disneyland präsentiert. Und zu damaligen Zeitpunkt hatte ich auch schon ein paar Freunde, die da angefangen haben zu arbeiten und auch immer positiv berichtet haben. Und dann dachte ich mir, ey, jetzt oder nie. Und ich mach das mal. Und es war ein sehr guter Moment, weil zum Beispiel mittlerweile gibt es das Programm nicht mehr oder später war es auch schwieriger, dann überhaupt Stellen in Deutschland zu bekommen und, und. Also für mich war das ein perfekter Moment, aber er hat mich auch sehr viel Kraft gekostet, weil ich zu dem Zeitpunkt auch meine Masterarbeit angefangen hatte und einen Vollzeitjob mit Vollzeitstudium. Das ist nie eine Respekt, gute Idee. Ja. Nee. Ich habe vorher mit sehr vielen Leuten gesprochen und wir hatten auch dieses Thema, aber viele waren dann auch so, ja Lisa, ach, das schaffst du schon, du schaffst doch eh so viel. Und irgendwie denkt man sich so, ja, wie soll ich denn rausfinden, ob ich es schaffe, wenn ich es nicht mal ausprobiere? Mhm. Und klar, man schafft's, aber ich habe dann weniger vom Ausland gesehen. Ich habe das dann alles erst gemacht, als das durch war. Habe dann so versucht, in einer Woche irgendwie Irland wahrzunehmen und zu schauen, wie sieht's da aus, was kann man da so machen. Was ich aber auch hätte einfach in dem Kohort erleben können. Und das war natürlich ein bisschen viel. Und da bin ich froh, dass ich diesen Tipp nicht mehr weitergeben werde.
Ja, und, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube auch, also ich finde, man sollte sich auch in diesen Momenten nicht zu viel vornehmen, weil wie du schon sagst, man kann es dann gar nicht so richtig genießen, weil die anderen unternehmen dann irgendwie was und man selber sitzt halt zu Hause und muss die Masterarbeit schreiben. Also wirklich Respekt, dass du Vollzeitjob und Masterarbeit gleichzeitig gemacht hast. Also ich fand das auch echt tough, weil man sich halt nicht 100% auf die Masterarbeit konzentrieren kann. Das sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen das auf jeden Fall ein guter Tipp. Nicht zu viel sich gleichzeitig vorzunehmen. Ich bin's wieder mit dem wöchentlichen Reminder, uns bei Instagram zu folgen. Damit könnt ihr uns wirklich einfach unterstützen und ihr verpasst auch keine wichtigen Infos mehr. Ich kann das auf jeden Fall auch sehr gut nachvollziehen, was du sagst, mit dem im Studium auch erstmal so ankommen und auch wieder das Lernen lernen, weil mir ging es ähnlich in der Schule. Ich habe gute Noten geschrieben, ich muss jetzt aber nicht ultra viel dafür machen. So, ich war jetzt auch nicht der 1,0 Kandidat, aber ich war auf jeden Fall immer gut in der Schule. Und dann kam ich auch in der Uni an und dachte so, ich muss jetzt ja mal was machen. Und das ist dann schon erstmal auch, finde ich so, ich kann auch mich auch erinnern, das erste Semester, die erste Klausuren, fand ich so furchtbar, weil man erstmal nicht wusste, auf was lässt man sich da eigentlich ein? Wie läuft so eine Klausur? Und das, was man fürs Abi gelernt hat, lernt man plötzlich für eine einzige Klausur. Und man ist so, Gott, wie soll das jemals werden? Aber keine Sorge, es wird auf jeden Fall besser. Man lernt sich da auch besser kennen. Man lernt seine Methodiken. Und wie du schon sagst, es gibt dann einfach Fächer, die fallen einem auch leichter. Und es gibt Fächer, die fallen einem nicht so leicht. Und das ist auch okay.
Ja. Es ist auch eins der Learnings, weshalb wir dann das Buch geschrieben hatten. Also ich hatte erwähnt, dass ich Bücher nebenbei schreibe. Ich hatte festgestellt,
ich habe es extra hier.
Ich habe es auch hier gerade so noch hingebracht, weil ich nicht sicher war. Wir hatten halt festgestellt, dass es viele Mythen gibt oder dass man sich in vielen vielleicht unsicher ist und zum Beispiel, dass man annehmen könnte, man muss in allem gut sein. Vielleicht ist es auch etwas, was wir Frauen dann besonders gerne erreichen wollen, dass wir in allem gut sind. Und wir hatten dann noch andere Themen festgestellt, dass man gerade, wenn man anfängt, vielleicht noch viele Unsicherheiten hat, vielleicht gar nicht weiß, welche Berufe gibt es überhaupt, wollen für Quereinsteigende, dass für die die ganze Branche ein bisschen groß wirken könnte, man nicht weiß, wo man da anfangen könnte, da verschiedenste Mythen, dass man irgendwie studieren muss, um einen Job in IT zu bekommen und dass dann vielleicht andere Wege gar nicht gesehen werden. Und wir haben dann all diese Mythen zusammengetragen und haben dann angefangen, ein Buch zu schreiben, wo wir 24 Mythen diskutieren. Und in dem Buch haben wir dann auch verschiedene Frauen, die schon in der Branche arbeiten, gefragt, ob sie auch ihren Beitrag quasi dazu beisteuern wollen würden, indem sie von ihrem Werdegang erzählen und ihren aktuellen Alltag. Und wir haben am Ende 42 Personen zusammenbekommen und cool. Davon 69% Frauen, die das gemacht haben. Und das, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass so viele zugesagt haben. Und 42, weil unser Buch heißt Per Anhalter durch die IT-Branche. Und vielleicht, die das kennen, vielleicht kennen ja noch den Film Per Anhalter durch die Galaxis. Und daran haben wir das angelehnt und haben dann so ein paar sprachliche Bilder auch dazu gemacht.
Ja. Wie war es für dich, so ein Buch zu schreiben? Also ich meine, das ist ja mal was ganz anderes, ne? Also wie war das für dich? Wie seid ihr überhaupt so? Habt ihr euch zusammengefunden? Du hast es ja auch nicht alleine geschrieben. Wie war der Prozess?
Also Caroline und ich kennen uns schon ein bisschen länger. Sie setzt sich ja genauso wie ich für den Nachwuchs ein, also für Nachwuchsprogrammiertalente. Da geben wir ja immer wieder Workshops und sie hat dann die Plattform ByChallenge aufgebaut. Und 2023 waren wir beide für den Young Engineering Award nominiert, der damals in Hannover war. Und dann hat die Bahn gestreikt. Und ich bin Gott sei Dank einen Tag vorher angereist und konnte das da teilnehmen. Aber sie konnte halt nicht mehr so spontan teilnehmen. Und die Taxifahrt war einfach unnormal teuer. Und dann hatte ich gemeint, hey komm, lass uns mal danach nochmal treffen und austauschen. Und so ist dann angefangen, dass ich dann auch bei der ByChallenge mitgeholfen habe. Und wir dann in den Gesprächen dann überlegt haben, wollen wir nicht irgendwie ein Buch schreiben, wo wir unsere Learnings weitergeben, weil wir da viele Themen dann einfach so hatten und wir dachten, das würde sich irgendwie lohnen, wenn Leute nicht ewig suchen müssten. Also fängt ja zum Beispiel auch mit diesem Award an. Wie kriegt man davon mit? Also das ist dann eher so durch Zufall, dass es dann auf LinkedIn irgendwo gestreut wird oder man Kontakte hat, die einen vorschlagen. Aber man muss dafür ja auch erstmal dieses Netzwerk haben. Und ich meine, es gibt ja so teilweise Themen mit einer IT-Girls-Plattform, wo dann auch solche Informationen sind. Aber da erstmal drauf zu kommen, wir wollten das halt irgendwie mal bündeln und versuchen, irgendwie gebündelt weiterzugeben. Und dann hatten wir uns auch nochmal mit dem Thema Quereinstieg beschäftigt. Und wir beide haben ja nicht wirklich so einen Quereinstieg gemacht. Also meistens versteht man ja darunter, wenn man irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium in einem anderen Bereich gemacht hat und erst später quasi in der IT gefunden hat und nicht direkt jetzt nach der Schule. Und da hatten wir dann überlegt, okay, wen kennen wir, der da irgendwie uns gut ergänzen könnte. Und Yunus hat einen Bootcamp gegründet, die Developer Akademie. Und dort kann man den Quereinstieg zum Beispiel zum Webentwickler, Entwicklerin machen. Und dann dachten wir uns, hey, das wäre ein super Match. Fragen wir ihn mal, ob er denn dafür Zeit hat und Lust. Und er hatte darauf Lust und auch Zeit. Und dann haben wir das zusammen auf die Beine gestellt.
Ja, sehr, sehr cool. Wir werden euch das Buch natürlich in der Beschreibung verlinken, falls ihr da Interesse habt. Ich habe es hier natürlich liegen und da sind echt ganz, ganz viele coole Tipps drin. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr vielleicht auch noch das eine oder andere Vorurteil gegenüber der IT-Branche habt. Genau, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist auf jeden Fall ein tolles Buch geworden und ich kenne ja auch viele der Mythen durch unsere Arbeit, die wir irgendwie haben. Und ja, wie du schon sagst, auch selbst uns fällt es ja immer schwer, auf dem Laufenden zu bleiben, alle coolen Events, Awards etc. kennenzulernen und irgendwie an unsere Community weiterzugeben, weil ja vieles doch auch irgendwie versteckt ist. Es ist halt nicht so, dass du irgendwie googeln kannst, IT-Events und dann ploppen da alle IT-Events auf, sondern jeder köchelt irgendwie so sein eigenes Süppchen manchmal. Und deswegen wollten wir halt auch IT-Girls gründen, um das einfach noch mehr zu verbinden und auch die ganzen Initiativen, die es so gibt, auf die aufmerksam zu machen. Wie ist das denn? Ich weiß ja, dass du an vielen Hackathons teilgenommen hast. Ich glaube, da haben viele ja auch Respekt vor. Also ich habe an einem als Teilnehmerin teilgenommen und ich habe ein paar natürlich jetzt auch schon irgendwie betreut und mitbekommen. Wie bist du darauf gekommen, an Hackathons teilzunehmen?
Also ich hatte auch riesen Respekt davor. Vor allem am HPE, da gab es immer den einen Kommilitonen, der hat daran immer erfolgreich teilgenommen und ich war so, wow, der muss so krass einfach sein. Wie schafft er das denn da, an so einem Wochenende so coole Sachen umzusetzen, erst mal die Idee haben und dann auch noch umsetzen, dann noch da gewinnen, Wahnsinn, da werde ich nie hinkommen auf dieses Level. Und irgendwie hat es mich aber trotzdem beschäftigt. Mir wollte mal dahin, aber ich habe mich nicht getraut. Und im Bachelor-Projekt habe ich dann meinen heutzutage besten Freund kennengelernt und hatte dann auch über Hackathons geredet. Und dann hat er gesagt, dass er denkt, boah, die sind voll krass und er würde deswegen da nicht hingehen. Und dann meinte ich so, warte, was? Du denkst, die sind zu krass? Weil er war einfach so, ich kam mit irgendeinem neuen Framework an oder irgendwas Neues. Und er so, ach ja, habe ich schon letztes Jahr ausprobiert und das und das. Also er wusste immer von allen schon. Und deswegen dachte ich so, hey, wie kann denn jemand, der gefühlt schon alles kennt und für alles irgendwie gefühlt eine Lösung hat oder eine Idee, auch manchmal funktioniert die dann auch und manchmal nicht. Wie kann der denn Angst vor Hackers sonst haben? Und dann meinte ich so, komm, hier ist demnächst was. Ich glaube, es war der Energy Hack in Berlin. Wir gehen da jetzt mal hin. Und da haben wir dann nachher, vielleicht kennst du das, diesen Berliner Bär, diese Statue, die manchmal so angemalt überall rumsteht. Und da hat einer das mitgebracht und da waren so LED-Streifen verlegt innen drin. Und die konnte man programmieren und zwischen den Armen hing dann noch so ein LED-Display. Und da haben wir überlegt, das ist irgendwie viel zu cool, damit müssen wir was machen. Und dann haben wir am Ende die Idee gehabt, dass man zum Beispiel dort anzeigen könnte, was man gerade für Energie, also erneuerbare Energie produziert hat zu Hause. Dass man das irgendwie da als Statusanzeige hat. Also es war ja einfach nur so hypothetisch, ne? Da haben wir gedacht, nicht jeder hat so einen Bär, machen wir auch dazu eine Webseite, dass er doch einfach dann so ein Dashboard hat, wo man das abrufen kann. Da habe ich dann auch eine neue Programmiersprache kennengelernt und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir dann auch in der Kategorie, ich weiß nicht, weil ich glaube, die hieß einfach Energie oder so, haben wir dann tatsächlich da auch gewonnen und hatten dann so ein, wie heißt das, ich glaube Sensorbox oder so, also wir hatten so ein Starter-Set noch so einem Microcontroller und Sensoren bekommen und so. Und das war einfach total krass und wir dachten so, okay, wow, was haben wir hier auf die Beine gestellt? Und vor allem haben wir gelernt, es muss nicht alles 100% funktionieren. Es geht eigentlich ja nur darum, dass wenn du das dann präsentierst, dass dein Use Case sozusagen funktioniert und dass du auch für eventuelle Rückfragen Antworten hast und da vorbereitet bist. Und ich denke, dass wir da auch eine ganz lustige Gruppe waren. Wir waren jetzt auch mit die Jüngsten, die da überhaupt teilgenommen haben. Und ich glaube, das war ganz cool auch mit den Bären, dass das dann so leuchtete und funktioniert hat und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das war irgendwie cool, ich will nochmal zu sowas. Und wir sind dann damals auf den Kulturhackathon Coding Da Vinci aufmerksam geworden und das Konzept gefiel mir richtig gut. Also normalerweise ist ja ein Hackathon nur an einem Wochenende und dort ist es aber so, du hast ein Wochenende ein Kickoff-Event, lernst dort die Datengeberinnen kennen, lernst andere Leute kennen, kannst mit denen ein Team gründen und dann hast du so 3 Monate Zeit, deine Idee umzusetzen, also einen Prototypen zu entwickeln und dann gibt's die Endpräsentation, wo du das dann vorstellst. Und dann verschiedenste Preise, also von Publikumspreis bis hin zu irgendwie lustigste Hack oder sinnvollster Hack oder gewinnen kannst. Und da haben wir dann damals teilgenommen, dann haben wir da zufällig noch eine Kommilitonin getroffen, also die war dann, ich glaube, 1 oder 2 Jahrgänge unter mir. Und die hatte mich dann erkannt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon manchmal auf der HPE-Webseite aufgetaucht bin. Und dann haben wir entschlossen, komm, wir machen das zusammen. Und unser Datengeber war damals das Naturkundemuseum. Und die haben Schlangenskelettköpfe gescannt in 3D. Und die sind eigentlich nur so 5 Zentimeter groß und deswegen auch eigentlich hinter Glas, weil es super fragil ist. Und wir hatten dann so krass hochauflösendste Scans davon. Und dann haben wir gedacht, hey, komm, wir machen eine Virtual Reality App, weil ich war ja mit Sebastian im Bachelor-Projekt und damals haben wir alles so von null aufgebaut und haben so gedacht, ey, lass uns mal Unity ausprobieren. Eigentlich machen alle damit so gefühlt gerade irgendwie 3D-Anwendungen und auch Virtual Reality-Sachen. Und das konnte aber damals keine Punktwolken unterstützen, weil das war so unser Schwerpunkt im Mesha-Projekt. Aber jetzt einfach so ein Skelettkufter anzeigen, das kriegt das Teil hin, sozusagen. Und dann haben wir das mal ausprobiert und das ging ja so schnell und wir dachten so, boah, ey, wenn das jetzt einfach nur Punktwolken noch unterstützt hätte, das hätte uns so viel Arbeit damit zum Mesha-Projekt erspart. Und dann haben wir das Naturkundemuseum quasi in 3D nachgebaut, so ein bisschen wie in Sims, ne, so die Einrichtung da gemacht, überlegt, wie sieht so ein Museum von innen aus. Und dann haben wir Interaktionen überlegt, sowas wie Schlangenfütterung, dann hattest du auf dem Controller quasi eine Maus und der Kopf hat sich bewegt. Und ich glaube, das war dann so eine Mischung aus Bildungssoftware und wir haben so ein bisschen noch unseren Humor da reingebracht in das Ganze. Und das kam dann richtig gut an. Und dann haben wir damals, ich glaube, den Publikumspreis oder so gewonnen. Und ich meine, über die Jahre habe ich über 10 Hackathons gewonnen. Und es ist immer wieder toll. Es war so ein bisschen oder ist so ein bisschen unser Hobby geworden im Freundeskreis. Weil dadurch sind wir zusammengekommen und haben dann zusammen irgendwie in einer Wohnung da programmiert und sind dann irgendwo hingefahren dafür und. Und am Ende gab es dann vielleicht auch Preisgeld, was ja auch nicht schlecht ist. Und ich kann nur sagen, man sollte keine Angst haben. Man sollte einfach mal hingehen und einfach mal sich dann irgendwo dazusetzen und man lernt dann einfach was. Also meistens sind da super viele freundliche Leute, die einen auch was erklären und man was dazulernen kann. Und gerade, ich wohne ja so nah in Berlin, gerade in Berlin, es sind so viele Hackathons und ja, da hat sich das richtig gelohnt, in diese Community zu gehen, weil ich habe jedes Mal irgendwie neue Programmiersprachen gelernt oder neue Frameworks kennengelernt oder neue Bibliotheken und konnte dadurch nebenbei sozusagen Praxisprojekte oder eine Art Portfolio auch aufbauen an Projekten, an denen ich schon gearbeitet habe. Und das hilft natürlich auch bei so einem Berufseinstieg. Und vielleicht findet man auch auf die Art und Weise raus, was einem Spaß macht. Vielleicht sagt man sich am Ende, hey, ich werde Entwicklerin in einem Museum oder ähnliches. Und ja.
Ich glaube auch, also ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst, ne? Weil ich finde, wenn man so studiert oder sich mit IT beschäftigt, das sind halt immer so abstrakte Technologien erstmal. Und natürlich hat man eine Vorstellung, was man damit machen kann, aber man kommt halt nicht in die Anwendung. Und gerade bei The Hackathons kann man das halt super ausprobieren, weil ich hatte auch keine Ahnung bei meinem Hackathon. Ich bin da auch hingegangen und dachte, naja, das wird schon irgendwie. Und wie du schon sagst, da sind ja ganz viele andere, man arbeitet ja nicht alleine. Und die haben mir so viel gezeigt. Also wir haben damals auch mit so einem Raspberry Pi gearbeitet. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung gehabt. Und dann hat sich da einer mit mir hingesetzt und hat mir gezeigt, wie man das alles aufsetzt, was man da programmieren kann. Und es war so cool, weil du hast nachher halt was, also natürlich kein fertiges Produkt, aber du hast was in der Hand, was irgendwie funktioniert. Und natürlich bildet das noch nicht deine Lösung ab, die du dir irgendwie langfristig vorstellst, aber du hast halt so einen Prototypen. Und das hat so viel Spaß gemacht und ich durfte so viel lernen dabei. Und deswegen kann ich das auch nur empfehlen. Traut euch, meldet euch da an, macht das einfach mal. Was habt ihr zu verlieren? Also, ich meine, du hast jetzt ja auch noch mal viele gewonnen. Ich habe damals leider nicht gewonnen, aber gehört ja auch
dazu.
Komm,
wir gehen zum nächsten zusammen. Ja, genau. Ich kann auch eine Story erzählen, die bei mir noch so nachhaltig drin ist. Und zwar, das war vom Bosch SensorTech Challenge. Da ging es um IoT-Themen und die haben uns Sensoren bereitgestellt. Und das waren Sensoren, die konnten unter anderem Gaswerte quasi messen. Und wir haben überlegt, vielleicht bist du auch Avocado-Liebhaberin und kennst das, wenn die Avocado plötzlich matschig ist, obwohl sie den Tag vorher noch steinhart war. Ja. Und wir dachten so, wir wollen irgendwie rausfinden, wann der Avocado reif ist. Und in diesem Projekt wurde über lange Zeit sehr viel Avocado vernichtet, weil man am Anfang, also man musste ja auch erstmal rausfinden, wann ist denn die reif, ne? Also wann das sind die Gaswerte, die wir wollen für reif. Und dann haben wir quasi auch so ein ganz süßes kleine Box auch dafür hergestellt, eine Anwendung gemacht, auch noch einen animierten Film dafür erstellt. Also wir hatten echt viel Zeit und voll Lust auf das Thema. Und dann kam es zur Präsentation und dann konnte leider Sebastian nicht mitfahren. Also ich habe das Projekt mit meinem besten Freund gemacht. Seiner Katze ging es damals nicht gut und dann war ich gesagt, okay, ich fahre da jetzt alleine hin. Und mir war irgendwie auch so voll übel, da fahre ich jetzt alleine hin und darf das denn auf diesem Kongress alleine alles präsentieren und irgendwie, ich mag irgendwie ein Team arbeiten und vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich immer gemeinsam Bücher geschrieben habe, weil ich einfach so den Austausch mit anderen mag. Und dachte so, boah, jetzt bin ich da komplett alleine und also das on the top alles auf Englisch. Und ich dachte mir so zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, weil ich habe natürlich einen Akzent und boah, jetzt auch noch was Technisches da erklären. Ja, mal gucken, wie es wird. Und dann bin ich dahin. Und am Anfang haben wir so einen kleinen Booth quasi gehabt, wo dann die ganzen Kongressteilnehmerinnen sich die ganzen Hackathon oder Hacks quasi angucken konnten. Und neben mir war dann so eine Gruppe, die hat versucht rauszufinden, wann Kimchi perfekt ist.
Ja.
Und die haben mich irgendwie aufgenommen, als wäre ich so ein viertes Mitglied. Und wir haben so gegenseitig unsere Projekte gepusht. Also wenn dann irgendwie wer von der Jury war, habe ich dann auch spontan da was noch mitgebracht und mitgehypt. Die haben bei mir mitgeholfen, haben geholfen, meinen Stand aufzubauen. Und ich war plötzlich so, oh mein Gott, das ist echt so cool. Also die ganze Angst, die ich halt hatte, wurde mir so genommen. Dann habe ich präsentiert und ich dachte vorher, ich will irgendwie auffallen. Und deswegen habe ich so ein pinkes Shirt angezogen mit einer riesen Avocado drauf. Und ich dachte, wenn die mich nachher was fragen, dann erinnern sie sich, ja, die mit dem pinken Shirt. Ey, wir waren vielleicht nur 5 Frauen. Die hätten mich auch so wieder erkannt. Also der Raum war ja gefühlt nur voll mit Männern. Und dann bei der Siegerehrung kam dann so der 3. Platz wurde announced und es war das Kimchi-Team und ich habe mich so mega für die gefreut und dachte so, oh mein Gott, wie krass. Mhm. Ich stand neben denen. Und dann wurde der 2. Preis vergeben an so ein Team, die von super weit weg angereist wurden und die haben, glaube ich, versucht rauszufinden, wann im Kühlschrank irgendwas irgendwie was neu gekauft werden muss oder so. Und dann kam der 1. Platz und die sagen plötzlich, ja, das Team Avocado. Und ich so, was? Was? Heavy, jetzt wirklich ich? Und ich bin dann so auf die Bühne. Und da ist mir dann erst aufgefallen, dass dieser ganze Saal gefühlt nur voll von Männern waren. Also super viele Männer, die da saßen in Anzug. Ich hatte so rumgeschaut und überlegt, so, wo sind eigentlich die Frauen hier gerade? Hab denn da so vielleicht einer an dem Tisch entdeckt, aber eigentlich die meisten unter uns Hackathon-Teilnehmenden. Und plötzlich gewinne ich da diese Challenge, krieg diesen riesen Geldschein in die Hand gedrückt und dachte mir so, das ist so ein krasses Gefühl gerade. Ich gewinne hier gerade so eine IT-Challenge. Als eine von den wenigen Frauen stehe ich hier gerade.
Das ist so eine Fang. Crazy.
Ja, ich habe mich so, es hat sich so surreal angefühlt, aber gleichzeitig war ich auch so stolz, weil ich so dachte, schaut her, wir können das auch sozusagen gewinnen und hatten eine super coole Idee und ja, das ist so ein Moment, den ich irgendwie nicht vergesse. Ich habe auch super viele Fotos an den Tag gemacht, wie ich da sitze und ganz viele Männer hinter mir und vor mir und hier und dort. Also es war crazy.
Ich glaube, das prägt einen auch sehr, ja, das glaube ich. Hast du da für dich dann auch erkannt oder entsteht daraus auch dein Engagement sozusagen, dass du auch versuchst, mehr Frauen für die IT zu begeistern? Oder hast du auch da noch Probleme gesehen, die es irgendwie noch gibt in der IT-Branche, warum so wenig Frauen da sind?
Also ich habe ja durch solche außerschulischen Angebote überhaupt dann meinen Weg ans HPI gefunden. Mhm. Und dort haben wir verschiedene Studierendenclubs und eins heißt Schüleraktivitäten, also so hieß es damals. Ich glaube, jetzt heißt es Education Club. Und wir machen verschiedene Sommercamps und machen auch verschiedene andere Workshops. Und ich wollte irgendwie was zurückgeben, weil ich mir dachte, durch solche Programme bin ich jetzt überhaupt hier gelandet. Mhm. Ich will da auch einfach mal Mentorin sein und was zurückgeben. Mit der Zeit habe ich dann festgestellt, wie wenig Studentinnen wieder eigentlich sind, wie wichtig das ist, auch speziell nochmal für Mädchen was zu machen, weil ich selber auch damals wusste, dass ich auch manchmal so Angebote gesehen hatte, wo ich dann allein schon vom Titel abgeschreckt war, wenn es irgendwie hieß, ja komm, wir programmieren ein Spiel. Dann hätte ich mir so gedacht, ich kann doch gar nicht programmieren und Spiel, also ja klar, ich zock gerne und so, aber mein Bruder ist doch eh immer besser in allem, so gefühlt. Und ja, keine Ahnung, ob ich da so Lust drauf hätte und das allein so Wording einen schon abschrecken kann. Und ich wollte einfach sichtbar sein und vor allem mich da einsetzen, dass mehr Mädchen sozusagen auch mich sehen und sich dann auch vorstellen können, ach guck mal, das machen auch Frauen.
Ja.
Weil es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn du da vorne die ganze Zeit nur Männer siehst, wenn irgendwie das, ja, denkst, ja okay, scheint ein Männerberuf zu sein. Und im Studium selber bin ich dann durch Zufall auf das Thema Gleichstellungsarbeit gekommen. Also wir sind ja diese Fakultät geworden, also Digital Engineering Fakultät, also gemeinsame Fakultät vom HPI und der Uni Potsdam. Und laut Hochschulgesetz muss es an jeder Fakultät eine Gleichstellungsbeauftragte geben. Und unsere erste Aufgabe war, einen Gleichstellungsplan aufzustellen. Und ein Gleichstellungsplan beinhaltet Maßnahmen, um die Unterrepräsentanz von Frauen entgegenzuwirken. Und da habe ich mich dann erstmal mit super vielen Themen auseinandergesetzt. Also das erste Mal auch irgendwie von Unconscious Bias gehört, von den ganzen Stereotypen, die es da gibt. Es gibt ja über 150 Arten von Biases. Und ein Bias zum Beispiel ist Similarity Bias, der zum Beispiel besagt, dass man sozusagen, wenn man jetzt verschiedene Bewerberinnen hat, dass eventuell die Leute einem sympathisch sind, die einem am meisten ähneln. Und dass das dazu dann führen kann, wenn du zum Beispiel nur männliche Entscheidungsträger hast, dass die dann eventuell dann eher den männlichen Kandidaten bevorzugen als die Frau. Mhm. Und so weiter und so fort. Also dass das überall sozusagen Einfluss hat. Auch fehlende Vorbilder. Also wir hatten 20 Jahre lang keine Professorin am HPI. Mhm. Das war so ein Goal, was ich irgendwie hatte. So, ich dachte so, ich mache das so lange, bis wir eigentlich eine Frau hier rufen. Das kann doch nicht wahr sein. Und das hat ja auch dann quasi was damit zu tun, mit was wir uns identifizieren können. Also das wird auch Availability Bias genannt. Das ist das, worauf man dann quasi zurückgreift. Also was quasi wahrscheinlich für einen ist, dass es passiert. Und zum Beispiel, bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin war, war es für uns vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass es mal eine Frau geben könnte, die dieses Amt ausführt. Und so ähnlich kann man sich das dann auch in der IT vorstellen. Also wenn ich dann sehe, da sind erfolgreiche Gründerinnen, da sind erfolgreiche Frauen in IT, die auch Managementspositionen etc. einnehmen, dann denke ich mir mittlerweile so, ey, das kann auch was für mich sein, weil dann mehr Sachen übereinstimmen. Es stimmt dann das Geschlecht überein, vielleicht auch einfach die Bildung, also die Herkunft dort und so weiter und so fort. Und ja, all solche Themen waren plötzlich bei mir dann so Alltag geworden. Und ich habe dann bei uns auch einen Raum eingerichtet, die sogenannte Quality Lounge. Da ist es sozusagen Ort zum Netzwerken gewesen und haben mir dann Bücher auch besorgt von weiblichen Vorbildern, aber auch einfach so Einstieg ins Programmieren und ähnliches, weil wir bei unseren Umfragen festgestellt haben, dass es dort einfach eine Lücke gibt und wir wollten nicht, dass deswegen nachher die wenigen, die wir gerade schon gewonnen haben, dass die dann deswegen abbrechen. Und ja, das ist dadurch so ein präsentes Thema bei mir geworden. Ich habe das am Ende über 5 Jahre gemacht. Krass. Und ich habe es sehr gerne gemacht. Und es war auch ein Moment, als ich angefangen habe. Also ich bin es nicht allein gewesen. Ich hatte auch Stellvertreterin. Das war das erste Mal, dass ich mich so richtig erinnern kann, dass ich ein längeres Gespräch mit weiblichen Kommilitonen hatte. Weil vorher sind wir immer irgendwie so im Single gewesen von den männlichen Kommilitonen. Ja. Oder Dozierende haben entschieden, es ist divers, wenn wir eine Frau pro Team haben. Ja. Und dann warst du irgendwie so die Einzige. Und das war so ein echt toller Moment, weil wir haben teilweise natürlich über die Gleichstellungsarbeit gesprochen, was wir jetzt machen. Aber wir haben dann auch über ganz normale andere Themen gesprochen. Und ich habe da dann erst gemerkt, wie sehr ich irgendwie so meinen Freundinnenkreis aus der Schulzeit vermisse. Und wie anders das hier plötzlich geworden ist und wie sehr man zu einer gefühlt Ja-Sagerin geworden ist, wenn du vielleicht auch gar nicht das witzig fandest, aber einfach dazugehören wolltest, wenn um die alle schon lachen, was man auch mitgelacht hat und ähnliches. Und ja, das hat mich damals sehr geprägt, dieser Zeit.
Das glaube ich. Ich glaube, dass auch was du so sagst, das zieht sich ja auch heute irgendwie sehr durch unser Gespräch, aber dieser Austausch mit anderen, einmal natürlich über Unsicherheiten, dass man merkt, ah, ich bin gar nicht die Einzige, die diese Unsicherheiten hat, sondern dein bester Kumpel oder so hat das genauso. Oder auch vielleicht, wo man denkt, oh Gott, der ist ja schon so gut in der IT, der hat wahrscheinlich die gleichen Unsicherheiten wie man selbst. Und das finde ich halt super wichtig, dass man merkt, okay, da bin ich nicht alleine. Aber natürlich auch unter Frauen zu sagen, okay, ich habe irgendwie genau das gleiche komische Gefühl oder ich habe die gleiche schlechte Erfahrung oder gute Erfahrung oder so gehabt, dass man sich da einfach untereinander austauschen kann. Und ja, es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, habe ich immer so erlebt.
Ja, finde ich auch. Und in dem aktuellen Buch haben wir deshalb auch ein Mythos. Es gibt keine Frauen-IT. Also Mythen bei uns müssen nicht unbedingt alle falsch sein, aber auch nicht alle wahr. Und bei dem Punkt haben wir dann darüber gesprochen, warum ist das so, was kann man dagegen machen. Dort haben wir dann unter anderem auch den Podcast von dir erwähnt und so weiter und so fort. Und was ich halt einfach nur sagen kann, ist, versucht euch so früh wie möglich mit anderen Frauen in IT auszutauschen. Wird das so viel gegeben, vor allem wenn ihr auch Frauen kennenlernt, die schon weiter sind. Die können euch einfach auch Türen öffnen, eventuell Praktikaplätze verschaffen und so weiter. Also traut euch einfach. Ja, es ist blöd, wenn dann vielleicht jemand nicht antwortet oder man Nein bekommt. Zum größten Teil waren die Leute immer begeistert und haben gerne geholfen. Also macht das einfach.
Ja, also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gesammelt, dass die meisten wirklich sehr unterstützend sind. Und klar kriegt man mal ein Nein oder jemand antwortet nicht, weil natürlich wir auch alle immer super viel zu tun haben. Ich kriege auf Instagram Nachrichten, auf LinkedIn Nachrichten, per E-Mail Nachrichten. Ich versuche trotzdem so viel wie möglich zu antworten, aber manchmal geht es halt leider einfach unter. Deswegen, das ist meistens gar nichts irgendwie gegen euch, sondern traut euch einfach zu fragen. Das Schlimmste ist, was passieren kann, es gibt ein Nein. Na gut, so what, weitermachen. Aber die meisten sind wirklich super supportive, deswegen können wir bestimmt auch hier aufrufen, dass man dir bei Instagram oder LinkedIn folgt. Du machst ja auch super viel und es ist immer schön zu sehen, das alles zu beobachten, was du so auf die Beine stellst.
Danke, ja, auf jeden Fall. Also schreibt jederzeit, wenn ihr euch irgendwas fragt, bei mir auch. Also mit Verspätung antworte ich dann, weil ich habe ja noch meinen Vollzeitjob nebenbei. Und das ist quasi ja leider alles dann meistens in der IT, was auf Ehrenamt basiert oder auf Frauen, die sich denken, sie wollen was verändern. Und daher nimmt es mir auch nicht übel, wenn dann vielleicht erst 2 Wochen später oder sowas kommt, weil es mir dann wieder eingefallen ist, dass da noch was war. Und
Schickt auch gerne Reminder, das hilft mir auch immer. Dann denke ich, stimmt, da ja war ja was.
ja, Reminder hilft auch auf jeden Fall. Ja. Oder ansonsten, wir sind ja auch beide bei Kaffee Code Break vertreten. Da könnt ihr auch einfach einen Termin mit mir ausmachen, 30 Minuten. Und da habe ich mir einen Blocker gesetzt und das ist das Schnellste wahrscheinlich, um mit mir zu sprechen.
Sehr gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was du teilen möchtest, was du noch loswerden möchtest an unsere Zuhörerin?
Also auf jeden Fall lasst euch nicht beirren, wenn jemand anders der Meinung ist, zu sagen, ihr gehört da nicht hin oder aus euch wird nie was in der IT. Wir können jede Frau gebrauchen, weil nur durch diverse Team können wir wettbewerbsfähig sein und können wir auch innovativer sein. Dann natürlich holt euch sehr, sehr gerne mein neues Buch.
Auf jeden Fall.
Und falls ihr Kinder kennt von 10 Jahre an, die 3 Bücher, die ich zuvor geschrieben habe, die richten sich an Kinder und Jugendliche. Da geht es um Webseitenerstellung, um Spieleprogrammierung oder auch 3D-Modellierung und Animation, also für den 3D-Druck beispielsweise. Falls ihr da jemanden kennt, den das auch irgendwie Spaß machen könnte, fühlt euch frei, das auch zu holen oder ähnliches. Und damit beende ich die den Werbeblock. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
Ja, Lisa, dir vielen Dank für deine ganzen Insights. War auch super spannend, nochmal so deine Perspektive auf Hackathons und so zu hören. Und ich freue mich, dass wir uns austauschen konnten.
Code Your Career.
Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du möchtest Mode und Technologie verbinden? Du interessierst dich für smarte Kleidung und tragbare Technologie? Du willst intelligente Materialien und Sensoren in Mode integrieren? Dann ist der Job der Smart Wearables Entwicklerin genau richtig für dich. Du entwickelst Kleidung und Accessoires mit integrierten Technologien, die Körperdaten erfassen und mit digitalen Systemen interagieren. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du testest smarte Textilien, programmierst Sensoren für tragbare Technologie und arbeitest mit Modedesignern und Ingenieurinnen an neuen Konzepten. Zukünftige Entwicklungen umfassen selbstreparierende Stoffe, KI-gesteuerte, smarte Kleidung und tragbare Gesundheitsüberwachungssysteme. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Ich hoffe, wir konnten euch wieder spannende Insights zum Thema IT-Studieren bieten und euch die Angst vor Hackathons nehmen. Bewerbt euch auf jeden Fall mal und probiert es einfach mal aus. Vernetzt euch auch mit Lisa auf LinkedIn und hört nächste Woche wieder rein. Da warten gleich 2 Podcast-Gäste auf euch.